Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hoffen, ihr habt ein schattiges Plätzchen irgendwo eingenommen, wo es auch ein bisschen kühl ist und angenehm ist. Wobei, ich glaube, so die größte Hitzewelle war am Samstag, sollte ja eigentlich sein, zumindest laut Wetterbericht. Nächste Woche wird schon wieder ein bisschen angenehmer.
Das ist schon lustig, hier zu sitzen an einem Donnerstag und zu sagen, die größte Hitze war an einem Samstag. Also der Samstag, der für uns ja eigentlich erst noch kommt.
Ja gut, aber es ist ja so gemeldet gewesen.
Das stimmt, also bei mir wird 33 Grad angezeigt für Samstag. Aber hey, ich dachte mir, ich übe jetzt schon mal ein bisschen daheim. Ich habe jetzt gerade aktuell 30 Grad, deswegen habe ich auch wieder den Ventilator laufen. Ich hoffe, das schadet der Aufnahme nicht. Genauso wenig die Tatsache, dass das Audioprogramm wieder ein Update hatte. Und wir hatten das Thema ja schon mal, dass plötzlich nach einem Update das Programm fehlerhaft war. Aber wir hoffen einfach mal auf das Beste. Ich fand übrigens so einen Kommentar total lustig, dass ich mich ständig für unsere Tonqualität entschuldige, wenn halt mal irgendwie was ist im Hintergrund. Und da hat einer geschrieben, ihr habt einen super Ton, ich kann es jetzt nur so ein bisschen wiedergeben. Und dann so à la, ja, und dann gibt es da andere Podcasts, die sagen, ja, ich mache mir nur mal ganz kurz einen Smoothie. Und dann hast du dann bei der Podcast-Aufnahme so einen Mixer voll laut laufen.
Ja, unser einer ist froh, wenn er bei der Podcastaufnahme atmen darf. Ja, und das auch nur nur weil er hinterher dann Vorwürfe von der Kollegin, wir wollen jetzt keine Namen nennen hier, ja, aber gemacht bekommt. So.
Ach, ich will es doch nur schön machen.
Wobei, bei der ersten Podcast-Folge habe ich mir einen Kaffee gekocht, das weiß ich noch zwischendrin.
Das hatte ich auch noch im Hinterkopf. Ich weiß aber nicht, ob es bei Alle Jahre Mörder war oder ob das bei Ungedingst war.
Bei Alle Jahre Mörder.
Ja. Übrigens an der Stelle, falls ihr Ungedingst noch nicht kennen solltet, hört da gerne mal rein. Das ist ein Podcast, wo wir uns ganz privat unterhalten, was so ein bisschen Comedy behaftet ist und gute Laune schafft.
Gut, dann bist du dran mit Vorlesen und ich lehne mich zurück und lausche ergriffen. Genau.
Dann zunächst die Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um häusliche Gewalt und ich habe einige Namen geändert. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens, als am 10. Oktober 2004 in Berlin-Spandau ein Notruf eingeht. Am Hörer ist ein aufgewühlter Mann, der erklärt, dass er gerade seine Freundin tot in der Badewanne aufgefunden hat. Er könne sich nicht erklären, was passiert sei. Sofort fährt ein Funkstreifenwagen zur angegebenen Adresse. Dazu kommen noch Beamte der örtlichen Kriminalpolizei. Dort angekommen, treffen sie auf den 23-jährigen Anrufer Matthias und seine zwei kleinen Kinder im Alter von 1,5 und 3 Jahren. Die Kinder und Matthias wirken sehr verstört. Hinzu kommt, dass Matthias sichtlich alkoholisiert ist. Als die Beamten das Badezimmer betreten, finden sie die 22-jährige Mutter Ronja. Sie liegt mit einer Jeans und einem weißen Oberteil bekleidet, mit dem Gesicht nach unten in der mit Wasser gefüllten Badewanne. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Sie ist tot. Da die Auffindesituation der Leiche sehr ungewöhnlich ist und den Notfallsanitätern ein natürlicher Tod sehr unwahrscheinlich erscheint, beschließen sie, einen Rechtsmediziner dazu zu holen, ehe sie eventuell noch wichtige Spuren zerstören. Der Rechtsmediziner vermutet ebenfalls ein Suizid, ein Tötungsdelikt oder ein Unfallgeschehen. Denn ein natürlicher Tod ist bei einer bekleideten Leiche in einer Badewanne äußerst unwahrscheinlich. Als er eine Stunde später am Tatort eintrifft, beginnt er damit, die Leiche vorsichtig aus der Wanne zu heben. Dabei fällt dem Rechtsmediziner sofort auf, dass Ronja noch eine Bürste im Haar stecken hat. Außerdem bemerkt er Verletzungen und Würgemale am Hals. Somit steht für ihn fest, hier könnte ein Tötungsdelikt vorliegen. Gegen 13 Uhr wird also die Mordkommission informiert, die sich dem Fall annehmen soll. Matthias, der nach wie vor so stark alkoholisiert ist, dass er nicht vernommen werden kann, wird zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Seine Kinder kommen derweil zur Erstversorgung beim Kindernotdienst in Berlin unter und werden dort betreut. Die Mordkommission beginnt sofort mit der Spurensicherung. Als sie sich die Wohnung genauer anschauen, wird sofort klar, nach wem sich in der Wohnung alle gerichtet haben. Das größte Zimmer der Wohnung ist Matthias' Zimmer. Es steht voller Sport- und Fitnessgeräten. Außerdem befindet sich darin ein großes, bequemes Bett. Ronja und die kleinen Kinder scheinen im kleinsten Zimmer, quasi zusammengepfercht, geschlafen zu haben. Es ist nicht nur sehr eng in dem kleinen Zimmer, sondern auch chaotisch. Dies ist wohl der Tatsache geschuldet, dass nicht ausreichend Möbel zum Verstauen vorhanden sind. Auch die Schlafsituation scheint sehr trist. Neben einem kleinen Kinderbett befindet sich direkt daneben, auf dem Boden, noch eine alte Matratze. Auf dieser scheint Ronja geschlafen zu haben. Spielzeug für die Kleinkinder finden die Beamten auch nicht auf den ersten Blick. Hingegen fällt ihnen sofort ein Punching Ball inmitten des kleinen Zimmers auf. Auf dem Teppich finden sie außerdem ausgerissene Ohrringe und Blutflecken, die auf einen Kampf schließen lassen. Zeitgleich werden die Nachbarn im Haus befragt. Diese geben an, dass es immer wieder heftige Streitigkeiten zwischen dem Paar gab, welche auch oft handgreiflicher Natur waren und immer wieder von Matthias ausging. Er sei ein stark eifersüchtiger Mann. Doch nicht nur dies soll der Auslöser für die Streitgespräche gewesen sein, auch das Geld. Matthias hatte weder eine Ausbildung noch einen Job. Das Paar hatte dementsprechend immer viel zu wenig Geld. Hinzu kommt, dass Matthias das wenige Geld lieber in sein Hobby als in die Kinder investierte. Eine Nachbarin sagt dazu, das Wohnzimmer war seins. Das hatte sich als Kickbox-Studio eingerichtet. Die beiden kleinen Jungs, die mussten auch boxen. Ihre Freizeit haben sie drüben im Wildwuchs verbracht. Der Wildwuchs ist eine Jugendfreizeiteinrichtung in Berlin, in der Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien Zuflucht finden. Auch Ronja und Matthias haben sich dort vor ca. 4 Jahren kennengelernt. Ronjas Familie ist von Anfang an gegen die Beziehung und sie warnen sie immer wieder vor den kulturellen Unterschieden. Denn Matthias kommt ursprünglich aus dem Libanon. Mit 2 Jahren kommt er nach Deutschland. Da seine alleinerziehende Mutter mit der Erziehung überfordert ist, kommt er mit 15 Jahren in ein Kinderheim. Dann rutscht er ab. Körperverletzung, Einbrüche und Diebstähle gehören nun zur Tagesordnung. Das Jugendamt versucht sich um den Kleinkriminellen zu kümmern und ihn wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Dafür werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Von 1997 bis 2000 finanziert ihm das Jugendamt sogar einen Aufenthalt in Spanien, damit er auf andere Gedanken kommt und möglicherweise dort die schönen Dinge des Lebens mal kennenlernt. Als er wieder nach Deutschland zurückkehrt, wird ihm sogar eine betreute Wohnung zur Verfügung gestellt. Doch die immense Hilfe des Jugendamtes scheint nicht gefruchtet zu haben. Ronja kennt seine Vergangenheit und scheint damit kein Problem zu haben. Schließlich zählt für sie jetzt nur die Gegenwart. Auch von ihrer Familie lässt sie sich nicht beeinflussen. Sie liebt Matthias und hält zu ihm. Sie schreibt in dieser Zeit in ihr Tagebuch: Wir lieben uns sehr. Ein Jahr später heiraten die beiden nach muslimischem Recht und ziehen in eine gemeinsame Wohnung nach Berlin-Spandau. Kurz darauf vertraut Ronja ihrem Tagebuch an: Schlimmer Streit mit Matthias. Er wurde wieder gewalttätig. Dennoch bleibt sie bei ihm und bekommt mit ihm ihren ersten Sohn. 17 Monate später folgt das zweite Kind. Doch die Beziehung wird immer schlimmer. Matthias sperrt sie ein wie ein Tier und untersagt ihr zudem den Kontakt zu Familie oder Freunden. Ihren Job muss sie ebenfalls kündigen. Da auch er keine Arbeit hat, lebt die Familie vom Sozialamt und hat nur wenig Geld zur Verfügung. Dennoch steckt er das meiste Geld in seine Boxerkarriere. Wenn sich Ronja darüber beschwert, schlägt er zu. Doch nicht nur dann. Oft auch schon bei banalen Gründen wie, wenn sie ein Brötchen zu viel gekauft hatte oder wenn im Fernsehen ein leicht bekleideter Mann zu sehen ist und sie nicht wegschaut. Ronja versucht ihn mehrfach zu verlassen. Aber sie ist nicht stark genug. Jedes Mal kehrt sie wieder zu ihm zurück, sobald er ihr verspricht, sich zu ändern. Zum einen hat sie die Hoffnung, dass er sich tatsächlich ändern könne und zum anderen denkt sie auch, dass man als Familie ja zusammenhalten müsse. Die Ermittler können sich dank ausreichend Zeugenaussagen und einiger Tagebucheinträge von Ronja ein klares Bild von der Beziehung schaffen. Eine Aussage macht sie besonders hellhörig. Als eine Nachbarin erfährt, dass Matthias total betrunken gewesen sein soll und darum noch keine Aussage machen konnte, erwidert sie: Um die Zeit? Ich habe ihn doch gesehen, wie er über den Hof gelaufen ist. Ich musste meine Medikamente nehmen und saß dabei am Fenster. Da lief er über den Hof. kam aus dem Keller und hat sich immer wieder nach seinen Wohnungsfenstern umgedreht. Der war total nüchtern. Der war nicht besoffen. Außerdem, ich weiß nicht, ob der Moslem oder sonst was war. Die trinken ja nicht und rauchen auch nicht. Wie kommt es zu dieser Unstimmigkeit? Die Ermittler sind sich sicher, dass Matthias beim Eintreffen der Beamten betrunken war. Und zwar so sehr, dass eine Vernehmung nicht möglich war. Das kann man zum einen nicht spielen und zum anderen konnte man seine Fahne ebenfalls auch riechen. Doch wie kommt es dann zu der konträren Aussage der Nachbarin? Das interessiert auch den Rechtsmediziner. Eine Vernehmung ist zwar rechtlich nicht möglich, eine körperliche Untersuchung hingegen schon. Er fährt also auf das Polizeipräsidium, um Matthias Blut abzunehmen und ihn auf Spuren zu untersuchen. Dabei stellt er Kratzverletzungen am Hals fest. Auch an den Händen findet er Verletzungen, die auf Kneifen zurückzuführen sind. Sein Opfer muss sich also heftig zur Wehr gesetzt haben. Nach Matthias körperlichen Untersuchungen fährt er direkt wieder in die Gerichtsmedizin und beginnt mit der Obduktion von Ronjas Leiche. Schließlich hat er die Gewissheit, dass es sich bei Ronjas Tod nicht um einen tragischen Unfall, sondern um ein Tötungsdelikt handelt. In ihrer Lunge findet er Wasser, was darauf schließen lässt, dass sie dies noch vor ihrem Tod eingeatmet haben muss. Weiter findet er fingerkuppengroße Einblutungen in den vorderen Halsmuskeln, die beim Würgen durch die bloßen Hände entstehen. Außerdem weiß er nun, dass Ronja mit Gewalt in die Wanne gestoßen wurde, da sie Verletzungen an den Ellenbogeninnenseiten hat, die dabei entstanden sein müssen, als sie sich versucht hat, im Fallen am Badewannenrand abzustützen. Am nächsten Morgen, als Matthias ausgenüchtert ist, folgt dann endlich die Vernehmung. Als er mit Ronjas Tod konfrontiert wird, gibt er sich völlig schockiert und es folgt nun ein wahres Schauspiel. Er will es nicht wahrhaben, springt auf und rennt theatralisch zur Tür, angeblich, weil er zu Ronja möchte. Dann bricht er in Tränen aus. Nachdem er sich wieder hinsetzt, schlägt er einige Male mit seinem Kopf gegen die Tischplatte, um den emotionalen Schmerz zu überdecken. Doch die Ermittler lassen sich von diesem Schauspiel nicht beeindrucken und konfrontieren ihn nun mit den erdrückenden Ergebnissen der Obduktion. Für sie steht fest, er ist der Mörder von Ronja. Doch nicht nur aufgrund der Obduktionsergebnisse und der Spuren, die an Matthias sichergestellt werden konnten. Eine weitere schockierende Nachricht erreicht die Ermittler an diesem Morgen, die Matthias schwer belastet. Der Kindernotdienst, der die Kinder von Ronja und Matthias zur Erstversorgung betreut hat, meldet sich bei der Polizei und schildert eine schreckliche Beobachtung. Beim Spielen haben die kleinen Jungs den Tod ihrer Mutter nachgespielt. Genauer gesagt, den Todeskampf ihrer Mutter und das Ertränken in der Badewanne. Das ist für alle ein großer Schock. Denn man hoffte bis dahin, dass die Kinder zur Tatzeit schon längst im Bett gelegen haben und nicht zu einem Mord an ihrer Mutter mitbekommen haben. Es steht also zweifelsfrei fest, bei Matthias handelt es sich um den Mörder von Ronja. Die einzige Frage, die bleibt, ist, ob er dabei voll zurechnungsfähig und somit schuldfähig war. Schließlich behauptet er, dass er in der Nacht völlig betrunken war. Die Aussage der Nachbarin widerspricht dem aber. Und tatsächlich kann der Rechtsmediziner die Aussage der Nachbarin bestätigen. Aus dem ermittelnden Blutalkoholwert gelingt es ihm, eine Rückrechnung durchzuführen. Würde Matthias' Aussage stimmen, dass er zum Tatzeitpunkt bereits getrunken hatte und zum Zeitpunkt des Auffindens der Leiche schon lange nichts mehr getrunken haben will, dann hätte der Alkoholwert in seinem Blut zum Tatzeitpunkt so hoch sein müssen, dass er dies gar nicht überlebt haben könnte. Somit steht fest, den Alkohol kann er erst am Sonntagmorgen getrunken haben. Genau so, wie es die Nachbarin auch schon vermutet hat. Nun haben die Ermittler ausreichend Beweise für eine Anklage. Auch während des Prozesses bestreitet Matthias nach wie vor die Tat. Allerdings gibt er zu, dass er sich in der Tatnacht mit Ronja gestritten hat. Er wollte nicht, dass sie sich an diesem Abend mit ihrer Cousine trifft. Sie sollte sich lieber um die Kinder kümmern. Das ist ja wohl Frauensache. Zitat: Ich habe ihr gesagt, dass Kinder Frauensache sind. Es gab Streit. Im Bad habe ich sie dann ein bisschen gewürgt. Die Kinder schrien. Ronja saß auf dem Wannenrand. Ihre Stimme war wie eingeklemmt. Ich brachte die Kinder ins Bett und schlief dann ein, weil ich so viel Wodka getrunken hatte. Wie sie in die Wanne kam, kann ich mir nicht erklären. Das Wasser will er zuvor eigentlich für die Kinder in der Wanne eingelassen haben. Aber dazu sei es ja nicht gekommen, weil er die Kinder nach dem Streit mit Ronja ohne zu baden ins Bett gebracht hat. Ronja habe sich danach auf den Wannenrand gesetzt und wie es dann zum Unfall gekommen ist, könnte er sich nicht erklären. Er war ja schließlich bei den Kindern und ist anschließend eingeschlafen. Doch der Richter glaubt diese Version nicht. Die Wanne war randvoll, da hätte man kein Kind reinsetzen können. Die eindeutigen Abwehrspuren an Ronjas Leiche können diese Version ebenso widerlegen. Der vorsitzende Richter sagt hierzu: Hier wurde eine junge Frau nur deshalb getötet, weil sie eine Verwandte besuchen und mit ihr den Abend verbringen wollte. Nicht aus Wut, Eifersucht oder gar Verzweiflung, sondern aus Rücksichtslosigkeit und egoistischen Machtansprüchen habe der Angeklagte getötet. Und daraus ergibt sich das Mordmerkmal niedere Beweggründe. Matthias wird im Juni 2005 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft selbst hatte nur Totschlag beantragt und plädierte für 13 Jahre Haft. Die Verteidigung legt nach dem Urteil Revision ein. Ein Jahr später, im Jahr 2006, hebt der Bundesgerichtshof tatsächlich das Urteil auf. Der Fall muss noch einmal neu verhandelt werden. Der Prozess endet im März 2007. Diesmal lautet das Urteil 10 Jahre Haft wegen Totschlags. Die Richter gingen von einer Affekttat aus wegen, Zitat, Enthemmung und einer starken Erregung des Angeklagten. Die kleinen Jungen leben bei Ronjas Mutter. Der ältere von beiden sieht sich oft ein Bild seiner Mutter an. Mama ist tot, sagt er dann ganz leise. Er und sein Bruder werden therapeutisch betreut. Ronjas Mutter war für die Kinder beim Prozess anwesend. Sie sagt, wenn die Jungen später einmal fragen, kann ich ihnen Antworten geben. Sie lebt in Angst und befürchtet, dass Matthias nach seiner Entlassung das Sorgerecht für die Kinder beantragen könnte. Am Ende bleibt die Frage, warum hat Ronja all das ertragen? Martina Linke von der Zentralstelle für Opferschutz und häusliche Gewalt im Landeskriminalamt erklärt hierzu, die Opfer sind in einer Gewaltspirale gefangen. Zunächst würde der Mann sie nur beleidigen und isolieren, dann hin und wieder schubsen. Erst nach Monaten, manchmal Jahren, schlägt er richtig zu. Viele Frauen entwickeln in der Zeitspanne das Stockholm-Syndrom. Als Teil der Überlebensstrategie solidarisieren sie sich mit dem Täter, weil sie glauben, ihrem Martyrium nicht entkommen zu können. Ein Irrglaube, der, wie bei Ronja, auch tödlich enden kann.
Okay. Ich finde sowas, ich meine, klar, wir haben ja nur schlimme Fälle, weil immer Menschen zu Tode kommen. Aber ich finde sowas ganz furchtbar. Vor allen Dingen regt mich eine Sache tierisch auf und die zieht sich durch diese ganze Folge, also durch diesen ganzen Bericht jetzt hier. Soll ich mal anfangen, was ich mir aufgeschrieben habe?
Sehr gerne.
Die haben da diverse Nachbarn und Nachbarinnen befragt. Jeder konnte da was erzählen. Ach ja, da gibt's öfters mal Schrei und was weiß ich was drin. Ja, keine Ahnung. Warum hat da nicht mal irgendjemand schon vorher mal die Polizei oder das Jugendamt oder mal irgendwas informiert? Wenn das Jugendamt da reingekommen wäre und hätte schon alleine gesehen, wie da die Wohnverhältnisse sind, hätte es da schon gerappelt drin.
Kurz die Frage dazu, bist du jetzt nach meiner persönlichen Beschreibung gegangen oder hast du das jetzt auch gesagt, weil du dieses eine Foto gesehen hast, was ich dir schon in die OneDrive gepackt habe? Also jetzt in Bezug auf die Wohnsituation.
Jetzt sowohl als auch, aber ich hätte es auch schon gesagt, jetzt, du hast es ja astrein beschrieben, dass das die Wohnung einem Fitnessstudio glich, wo er
dieses
schön gewohnt
eine
hat.
Auf jeden Fall, ja.
Und die restlichen Mitglieder der Familie da mehr oder weniger eingefärcht irgendwo zusammengekauert leben mussten.
Hier, das Ding ist, ich bin mir da nicht sicher, wenn jetzt das Jugendamt mit eingeschalten worden wäre. Sind wir mal ganz ehrlich, viele Familien, die finanziell eben nicht so gut aufgestellt sind und teilweise vom Sozialamt leben müssen, da wird es daheim nicht unbedingt großartig anders aussehen. Klar, die Wohnsituation wäre natürlich anders, dass man nicht sagt, das größte Zimmer wird jetzt vollgestellt mit irgendwelchen Fitnessgeräten. Aber jetzt gerade in Bezug auf beispielsweise die Möbel, dass die Mutter da jetzt auf dieser alten Matratze geschlafen hat und eigentlich nur so ein Kinderbett in einem Zimmer existierte. Ich glaube, das ist noch nicht einmal so ungewöhnlich.
Ja, das mag ja alles sein, aber dann hätte man doch zumindest auch mal gesehen, dann wäre das zumindest mal aktenkundig gewesen. Und ich denke, ist jetzt wie gesagt nur mein Gedanke, ich kann das nicht belegen, es ist einfach nur meine Meinung. Wenn in den Polizeiakten mal vermerkt worden wäre, hier gab es schon diverse Einsätze in dieser Wohnung wegen häuslicher Gewalt oder wegen Ruhestörung, da so fängt es ja dann meistens an, warum die Nachbarn da die Polizei rufen oder sonst irgendwas, dann hätte man auch sagen können, okay, hier, das war jetzt nicht einfach mal so eine einmalige Tat, weil dem halt gerade der Gaul durchgegangen ist, mit großen Anführungszeichen, sondern das ist hier an der Tagesordnung gewesen. Ich denke, dann hätte man da auch anders verurteilen können.
In Bezug auf das Urteil, ja, wahrscheinlich. Ja. Da gebe ich dir recht. Also ich bin da, wie gesagt, auch absolut bei dir. Ja, nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Ich sehe das auch so. Als Nachbar hätte ich es auch als absolut richtig gesehen, das Ganze zu melden. Aber ich denke, der Polizei und auch dem Jugendamt wäre bis zu einem gewissen Maß, und das hatten wir ja leider auch schon in vergangenen Fällen oft, dass denen einfach die Hände gebunden sind und die dann dementsprechend sich in diesem Moment zumindest nicht, ja, also die können dagegen nichts tun. Weil wenn sich die Mutter nicht beschwert, wenn die Kinder keine offensichtliche Verletzungen haben, und das hatten sie ja nicht, gegenüber der Kinder war er ja wohl nicht gewalttätig, dann können die da leider nicht viel tun. Das dürfte das große Problem gewesen sein. Und er hat ja auch nicht davor zurückgeschreckt. Also ich denke nicht, dass es ihn jetzt irgendwie eingeschreckt hätte in seinem Verhalten, weil es hat ihn ja auch nicht gejuckt, dass er schon sämtliche Vorstrafen hatte, weil er ja auch schon wegen Körperverletzung etc. einige Delikte auf dem Konto hatte. Ja, das hat ihn ja auch nicht gejuckt.
Ich finde halt ganz einfach, die Alternative kann ja dann nicht sein, wenn ich jetzt weiß, natürlich sind diesen Behörden in vielerlei Hinsicht die Hände gebunden. Aber die Alternative kann doch da nicht sein als Nachbar, dass ich da überhaupt nicht mich mal muckse oder irgendwie mal um Hilfe rufe. Ich kann das nicht verstehen. Es ist mir unbegreiflich, dass ich dann rufe ich die Polizei, sage hier, ich glaube, da drüben stimmt was, gehen Sie mal da rein.
Ja, vor allem aber auch nicht nur Nachbarn. Ich hatte auch von einer Freundin von Ronja, hatte ich das Zitat, dass sie meinte, ja, da sind sogar mitten auf der Straße teilweise die Fetzen geflogen. Also da gab es etliche Zeugen, die hätten eigentlich einschreiten können. Ich meine, die Familie hat ja versucht, sie davon zu überzeugen, von ihm wegzukommen. Sie ließ sich ja nicht überreden, ist ja jedes Mal wieder zu ihm zurückgekehrt. Und es ist so wahnsinnig traurig, dass ich schon wieder solch einen Fall habe. Hatte ich ja gerade erst vor kurzem. Und wenn ich dir jetzt einen Punkt mal vorgreifen darf, weil ich das die ganze Zeit im Hinterkopf habe. Ich sehe schon die Kommentare, weil ich es auf einer Seite schon ähnlich mitbekommen habe, dass die Leute sich ihre Mäuler zerreißen wegen dem kulturellen Hintergrund. Die Familie sagte ja auch, hey, der kommt aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. Bist du dir sicher? Trenn dich lieber von ihm. Das kann nicht gut gehen. In diesem Fall muss man sagen, der kulturelle Hintergrund wäre hier völlig egal gewesen. Das hat überhaupt nichts mit seiner Kultur zu tun. Das hätte genauso gut ein Deutscher oder sonst was sein können. Völlig egal. Es war einfach dieser Typ Mensch. Und das Problem ist, dass ich persönlich in meinem Bekanntenkreis exakt denselben Fall mitverfolgen musste oder teilweise nach wie vor muss und nichts tun kann, auch wenn man alles Mögliche versucht. Und da handelt es sich genauso gut um gar keinen kulturellen Hintergrund, ganz normale Menschen, in unserem Alter, Deutsche, ganz normal gehobene Gegend, auch nicht sozial schwach oder sowas. Es ist völlig egal. Wenn ein Typ Mensch eben dieses Machtgefühl braucht, dann lebt er das aus. Und dann ist es völlig egal, woher er kommt, was er hat, was er nicht hat.
Ja, die Debatte, die braucht man da jetzt auch nicht aufzumachen. Das ist Quatsch. Was ich mir halt noch aufgeschrieben habe, gerade diesbezüglich ist, ich meine, der hat ja trotz allem viele Chancen bekommen. Er ist auf einem Auslandsjahr gewesen, ist in aller Form betreut worden. Also es ist ja nicht so, dass dieser Mensch alleine gelassen worden ist, weil das ja auch immer ganz gerne gesagt wird, ja, der ist ja nicht betreut worden. Also das kann man hier ja wirklich nicht sagen.
Nee, also da konnte ich auch nur mit dem Kopf schütteln, wie der Staat in der Lage ist, so viel Geld da rein zu pumpen. Ich hätte mich gefreut, wenn ich einen 2-Jahres-Urlaub spendiert bekommen hätte. Weil, warum? Weil ich mir was zu Schulden kommen lassen habe? Also eigentlich diese Begründung ist ja, gut, nicht nachzuvollziehen. Darüber kann man sich aufregen, weil ganz ehrlich, das mache ich auch. Ich finde das, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Es hat ja auch nicht gefruchtet.
Also ich denke mir, dass der Sinn vielleicht so ist, dass die gesagt haben, okay, der wird jetzt mal aus seinem gewohnten Umfeld rausgeholt, dass er sich anders entwickeln kann, wenn er woanders ist.
Aber 2 Jahre und dann Spanien, wie Urlaub.
Ja, die Idee ist ja an für sich nicht schlecht. Wie gesagt, hier, wenn es ja etwas bringt, ist es ja hervorragend.
Ja, hat es ja aber eben nicht.
Aber hat es hier ja leider nicht. Das ist halt eben das Schlimme daran. Und ja, was ich halt auch unglaublich finde, ist, ich meine, klar, wenn das die Kinder auch noch mitgekriegt haben und dann danach spielen, das ist sowieso furchtbar.
Das war der Punkt, wo mir richtig krass die Tränen gekommen sind. Diese armen Kinder, die haben das alles mitverfolgen müssen, die werden diese Bilder nie wieder los. Also es ist gut, dass die auch psychologisch betreut wurden, vielleicht auch noch nach wie vor werden, aber ich glaube, sowas, das trägst du dein ganzes Leben lang mit dir rum.
Was ich halt auch so krass finde, ist halt dann, ja, diese Schmierenkomödie, die der dann da noch abzieht, macht dann da noch einen auf trauernden Ehemann und schlägt da mit dem Kopf auf den Tisch und was weiß ich was. Nee, also das finde ich ganz furchtbar. Ich muss da auch aufpassen, ich werde da sehr schnell ungerecht bei sowas. Also da.
Ja, ich habe mir auch versucht, darüber Gedanken zu machen, ob das wirklich absolutes Schauspiel war und das Ganze so theatralisch mit Absicht vorgeführt wurde oder ob da vielleicht etwas dran sein kann. Er war ja vermutlich zum Tatzeitpunkt nicht komplett betrunken. Fest steht aber, am Sonntagmorgen muss er sich ja die Kante gegeben haben, mit Absicht, vorausschauend oder entweder aus der Schocksituation heraus.
Vorausschauend.
Oder vorausschauend.
Ich sage jetzt vorausschauend.
Ja, also klar, das hat der Richter damals auch so gesehen, dass er das absichtlich gemacht hat, vorausschauend gehandelt hat. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber egal wie, wenn er sich die Kante gegeben hat, kann es trotzdem sein, dass er entweder durch den Alkohol beeinflusst oder einfach so aus dieser Schocksituation heraus, dass er selber gar nicht dachte, dass er zu solch einer Tat in der Lage wäre, dass er das verdrängt hat. Und als ihm dann auf den Tisch gepackt wurde, dass er dann halt komplett eskaliert ist und sich dann, das kann nicht sein, das habe ich doch nicht getan, das ist nicht möglich. Also es ist möglich, dass diese ganze Szenerie doch nicht gespielt war, aber nicht, weil er halt ein ach so lieber Mensch ist, sondern ja, weil er vielleicht selbst die eigene Tat verdrängt hat.
Nee, also fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer zu glauben, wenn ich meine Familie mehr oder weniger zu Hause einsperre, wie so ein, du hast schön geschrieben, wie ein Tier oder sowas, da sämtlichen Umgang verbiete und wenn meine Frau ein Brötchen zu viel kauft, ich die erstmal niederschlage, da kann einer heulen, wie er will, das ist mir dann im Endeffekt auch egal. Also das ist so jemand, wenn ich was sage, der käme nicht mehr raus.
Und genau deswegen kann ich auch dieses Urteil, ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn ich dann noch mit einberechne, dass dieser Mensch eine so bewegte Vergangenheit hinter sich hat, vorbestraft ist, sämtliche Aussagen dieser Nachbarn und Freunde und Familie existieren, wie zum Teufel kann ein Gericht dann entscheiden, ja, nee, Totschlag, 10 Jahre reichen.
Ja, weil die, und jetzt komme ich wieder, weil die hundertprozentig nicht aktenkundig waren, weil das vorher nicht gemacht wurde. Das wurde hinterher alles gemacht.
Was meinst du?
Es wurde vorher nicht mal die Polizei gerufen und mal gesagt, hier, der ist gewalttätig. Hier, guck mal, was hier abgeht. Guck dir mal die Frau an.
Diese Straftaten im Jugendalter waren auf jeden Fall.
Ja gut, da kann man noch sagen, okay, die werden nach 10 Jahren gelöscht. Die Straftaten im Jugendalter sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass der während dieser Zeit in der Ehe ja immer wieder gewalttätig gegen seine Frau wurde.
Ja.
So. Und das ist nicht adäquat gemeldet worden und aktenkundig gewesen. Also kannst du es auch nicht gegen ihn verwenden.
Ja, aber trotzdem ergibt es keinen Sinn, dass er dann für Totschlag verurteilt wird.
Problem ist dann auch wieder, hat er das geplant oder nicht? Wer hat die Badewanne volllaufen lassen? Wenn er die Badewanne hat volllaufen lassen, Und hat das dann so gemacht. Ist das okay? Ich glaube noch nicht mal, dass das ein geplanter Mord war.
Nee, ich glaube auch nicht, dass er geplant. Also ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass er die Badewanne mit Wasser eingelassen hat, um seine Frau darin zu ertränken. Das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, in der Wanne war halt eben schon Wasser. Vermutlich, weil die Kinder wirklich hätten gebadet werden müssen. Und dass diese Situation dann halt wirklich in diesem Moment eskaliert ist. Ja, okay, da müsste man eigentlich schon wieder sagen, ja, dann wäre tatsächlich Totschlag gegeben, wenn ein Streit halt einfach in dieser Situation eskaliert. Es ist aber trotzdem, also rein menschlich gesehen, kann man es nicht nachvollziehen, wie man für so eine Tat eben nur 10 Jahre hinter Gittern kommt. Das ist einfach wahnsinnig traurig zu wissen, dass 2 Kinder ihre Mutter verloren haben in so jungem Alter und davon auch noch Zeuge werden mussten. Ganz, ganz schrecklich. Ich konnte übrigens jetzt auch nicht in Erfahrung bringen, ob... Also natürlich wurde er, also gehe ich mal stark davon aus, er wurde entlassen, weil er war ja nicht lebenslänglich drin, sondern dann ja nur für 10 Jahre. Das heißt, die 10 Jahre wird er ja mittlerweile schon längst abgesessen haben. Seitdem ist nichts mehr bekannt über diesen Herrn und ich weiß auch nicht, wie es mit dem Sorgerecht aussieht. Ronjas Mutter, wie gesagt, ich habe ja alle Namen geändert, ja, vom Täter sowie vom Opfer. Ronjas Mutter hatte ja die ganze Zeit Angst, dass er irgendwann wieder freikommt. Also erstens hatte sie auch Angst vor der gesamten Familie und zweitens eben auch vor der Tatsache, dass er irgendwann entlassen wird und das Sorgerecht für die Kinder beantragen könnte. Jetzt frage ich mich, wäre das möglich? Könnte er tatsächlich das Sorgerecht für seine Kinder beantragen und damit Erfolg haben? Ich hoffe einfach so sehr nicht.
Ja gut, beantragen kann er. Es ist halt die Frage, ob er damit durchkommt. Und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass das nicht der Fall ist.
Haben da Kinder eigentlich ein Mitentscheidungsrecht?
Die Kinder werden, glaube ich, aber es ist jetzt, Achtung wieder mit Halbwissen, natürlich werden die Kinder auch befragt und es wird auch geguckt, wie die Kinder auf den jeweiligen Menschen reagieren und so weiter, das schon. Mhm. Aber dass ein Kind jetzt sagen kann, ich möchte da oder da leben, da kenne ich mich zu wenig aus. Das möchte ich auch jetzt nicht behaupten.
Okay.
Natürlich werden die Kinder in die Entscheidung mit einbezogen, aber gesetzlich spricht da dann das Vormundschaftsgericht oder halt wahlweise das Familiengericht, wo es hingeht.
Ja, also ich hoffe, dass das alles irgendwie gut ausgegangen ist. Oder dass er vielleicht selber dann auch eingesehen hat. Ey, vielleicht ist er ja auch gar kein Familienvater und die Kinder waren eh zu viel. Kann ja genauso gut sein, dass er dann sich dachte, oh, umso besser bin ich die Kinder los. Das wäre jetzt so, ehrlich gesagt, meine Hoffnung, dass die Kinder einfach ihre Ruhe vor ihm haben und nicht diesen ganzen Stress nochmal durchleben müssen. Dann als letzten Punkt hatte ich mir noch notiert, dass ich es in diesem Fall jetzt sehr erstaunlich fand. Wir haben es, ach wie oft, dass Notfallsanitäter, Beamte etc. pp. 1000 Leute durch ein Tatort laufen und alle Spuren irgendwie verwischen und kaputt machen. In diesem Fall waren die Notfallsanitäter direkt so schnell, dass sie gesagt haben, nee, Moment, wirkte ein bisschen komisch, wir fassen mal lieber nichts an und holen den Rechtsmediziner dazu. Fand ich sehr erstaunlich. Gut, ich meine, in dem Fall waren diese Spuren und die Beweislage so eindeutig, dass selbst wenn die versehentlich Spuren vernichtet hätten, man hätte ihnen den Mord so oder so nachweisen können. Aber ich fand es trotzdem mal interessant zu erwähnen, dass es auch mal so richtig funktionieren kann, ohne Spuren zu vernichten. Wobei ich mich dann frage, zerstörst du nicht sowieso irgendwie annähernd Spuren, wenn du überhaupt ja abchecken musst, ob die Person wirklich nicht mehr
atmet, kein Putz hat und so. Ja, natürlich, das musst du ja halt auch machen.
Also du kannst
ja, das musst du ja machen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie sofort gesagt haben, hier kommt jetzt die Polizei.
Ja, und der Rechtsmediziner
vor allem. Ja, also.
Ja. Mhm. Gut, das war's von meiner Seite, falls du
von
auch
meiner Seite hast.
Ja, war heute leider wieder nicht so ein extrem langer Fall. Ich fand's aber super spannend und ich habe Fotos. Ich bin immer noch mit mir am Ringen, welche Fotos ich verwende. Du hast jetzt 4 Stück vorliegen. Ich kann euch zumindest mal beschreiben, welche 4 Fotos wir jetzt vorliegen haben. Ich denke, ich werde daraus, 3 werde ich wählen. Ich muss mich noch entscheiden. Also, was auf jeden Fall genommen wird, ist dieses Foto von diesem Zimmer, wo Ronja mit ihren Kindern mehr oder weniger eingepfercht gelebt hat, mit diesem Punching Ball. Der halt wirklich, dieses Zimmer ist super klein und inmitten dieses super kleinen Zimmers steht halt einfach so ein Punching Ball, ja. Das halt auch mal wieder zeigt, er wollte wirklich auch die Kinder direkt zu seinem Hobby irgendwie hintrainieren, dass die genau dasselbe machen wie er. Und sonst siehst du halt dieses ganze Chaos. Ich habe das jetzt einfach mal selber dazu geschrieben, dass ich vermute, dass das Chaos überhaupt so existiert, weil wo siehst du denn da irgendwelche Möbel, wo irgendwas rein kann? Klar, wenn du keine Möglichkeit hast, irgendwas zu verstauen, dann liegt das halt so. Und es sieht jetzt nicht so wie so eine Messi-Wohnung aus, sondern anders. Es sieht halt aus so, okay, es ist halt ein bisschen chaotisch, weil...
Das sieht aus wie ein Gefängnis. Ja. Das sieht aus wie ein Raum, wo du ein Entführungsopfer reinsteckst.
Ja, genau. Ja, auch sieht ganz schrecklich aus. Also ja, auf jeden Fall, dieses Foto werde ich nehmen. Dann liegt mir noch ein Foto vor von diesem ausgerissenen Ohrring und dieser kleinen Blutspur dazu dann entsprechend. Es liegt mir auch so ein halbes Foto vom Täter vor, wo man so ein bisschen diese Kratzspuren und an dem Hals sieht. Also ein Foto davon. Und leider tatsächlich auch ein Original-Polizeifoto von dem Opfer, wie sie in der Badewanne liegt. Und das empfinde ich persönlich, auch wenn man nichts sieht, weil, wie gesagt, das Gesicht auch nach unten, ich finde das trotzdem ein bisschen too much. Ich würde nicht durch Instagram scrollen wollen und so etwas direkt auf Anhieb sehen, ohne vorgewarnt zu werden. Deswegen werde ich es, glaube ich, auch nicht mit dazuladen.
Wer es sich anschauen möchte, ihr wisst ja dann, dass man es finden kann, dann können das ja.
Naja, so leicht jetzt auch nicht.
So leicht auch nicht. Nein. Naja, dann... Man muss es sich auch nicht angucken.
Nein, ja, passt da nichts. Ja, also ich denke mal, es wird bei den drei Fotos bleiben und ausschlaggebend. Und was sich jetzt bei mir im Kopf eingeprägt hat als das wichtigste Foto, war tatsächlich dieses Zimmer. Ja, das hat bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, könnt ihr euch, wie gesagt, auf Instagram anschauen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr diese Fotos auch auf unserer Homepage einsehen. Unsere Homepage lautet allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr zwar nicht kommentieren, aber auf Instagram freuen wir uns jederzeit über euer Feedback in den Kommentaren.
Gut, solltet ihr dennoch irgendwas kommentieren wollen und kein Instagram haben, könnt ihr uns auch gerne E-Mail schreiben. contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben, falls ihr noch was hinzufügen möchtet.
Genau. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne ein neues Jahr ziehen.
Ja, ich habe schon alles vorbereitet.
1973 hatten wir auf jeden Fall schon dreimal. Ich sehe, wir haben auch schon einige Fallvorschläge. Es sind so viele, ich kann es ja nicht mehr zählen. Jetzt auf die Schnelle. Es sind sehr viele Fallvorschläge.
Gut, dann hast du ja Auswahl. Ist notiert.
Hey, ich glaube, da hat aber jemand was nicht rausgelöscht. Von einem Fallvorschlag wurde auch was gemacht. Wir müssen die Tabelle nochmal überprüfen. Okay.
Gut. Ja, ihr Lieben, dann würden wir euch jetzt in die neue Woche entlassen und wünschen euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, könnt ihr gerne mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Steht alles unten in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.